News deckt auf. Der Podcast zum Magazin mit spannenden Einblicken in den Alltag der Redaktion und hörenswerten Interviews mit Menschen, die bewegen. Erfahren Sie mit uns die Geschichten hinter den Geschichten.
Wir haben unsere Werte. Ich sprach schon die Sonntagsreden an. Da werden die Werte beteuert. Nein, sie werden deswegen nicht teurer, sondern sehr wohlfeil. Tatsächlich drückt sich der Wert dann immer in messbaren, bilanzierbaren Preisen aus. Zum Beispiel Pressefreiheit. Das ist ein europäischer Wert. Ein heiliger Wert im aufgeklärten Europa. Denken wir an Julian Assange. Wer erinnert sich an den kritischen Journalisten Jamal Khashoggi? Er wurde in Istanbul ermordet und es stellte sich blöderweise heraus, dass es ein Auftragsmord der Saudis war. Worauf wir den Wert der Pressefreiheit sofort präzise in Euro übersetzt sahen. 4,75 Milliarden Euro, das war, wie dann in den Zeitungen stand, zu dieser Zeit der Wert der Waffenlieferungen Europas an die Mörder, die nun nicht Mörder, sondern wichtige strategische Partner genannt werden, bei denen wir jetzt auch verstärkt Öl einkaufen, weil russisches Erdgas und russisches Öl mit unseren Werten nicht mehr vereinbar ist.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben die Stimme wahrscheinlich erkannt. Sie gehört Robert Menasse, Romancier, Essayist und heute mein Gegenüber. Ich darf Sie aus seinem Büro begrüßen und wir sprechen über seinen Essay »Die Welt von morgen, ein souveränes, demokratisches Europa und seine Feinde«. Robert, wer sind die Feinde von Europa? Sind das, deinem Essay zu schließen, vor allem oder nur die Nationalisten?
Nationalisten ist der, man kann sagen, Überbegriff für all jene, die aus verschiedenen politischen Ideologien oder Vorstellungen heraus die Europäische Union ablehnen, schon die Idee der Europäischen Union ablehnen und einen Rücktransfer von Souveränitätsrechten an die eigene Nation wollen. Die wollen entweder aus der EU austreten oder sie wollen sie zurückstutzen, wie es die Freiheitlichen in Österreich jetzt formulieren. Oder aber, und das genügt schon eigentlich, um in Widerspruch zur europäischen Idee zu stehen, sie versuchen, sie einfach zu blockieren. Sie versuchen, ihre notwendige Weiterentwicklung zu behindern. Sie haben überhaupt kein Verständnis und keine Einsicht in die Notwendigkeit, innere unproduktive Widersprüche der Europäischen Union, die tatsächlich dazu führen, dass sie nicht wirklich gut funktioniert, dass man die Widersprüche auflöst, dass man das auch diskutiert, was man da machen kann. Sie haben im Wesentlichen eine mentale und emotionale Haltung, die nicht sehr förderlich ist für einen öffentlichen Diskurs, nämlich eine Haltung, die wesentlich geprägt ist von Ressentiment, gar Hass. Und man hat das Gefühl, also ich lese es in den Zeitungen, ich selbst habe das Gefühl, wenn ich um mich blicke, dass diese Menschen, die aber wirklich, die man sehr differenziert betrachten kann, die haben ganz verschiedene Vorstellungen und Motive, aber dass sie in Summe als Gegner der Europäischen Union im Wachstum begriffen sind.
Sie werden immer mehr die Nationalisten. Und wenn ich deinen Essay betrachte, habe ich das Gefühl, man müsste das gesamte EU-Projekt auf Reset setzen und neu starten. Täusche ich mich?
Also ich glaube, erstens aber nicht, dass das wirklich die beste Lösung wäre, weil die Entwicklung der Europäischen Union, also von der Montanunion über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die Europäische Gemeinschaft und die Europäische Union, diese ganze Entwicklung hat ja auch schon sehr, sehr viele Fortschritte gebracht, sehr große Erfolge gehabt, die ich eigentlich nicht preisgeben möchte. Ja? Das sind Erfolge der der europäischen Einigung, die sich unsere Großeltern oder Urgroßeltern überhaupt nicht vorstellen haben können, ja, aber die wirklich den Europäern, und zwar sowohl den Bürgern in ihrem Leben, in ihrer Lebensgestaltung, in ihren Lebenschancen, als auch, und das ist ja das Fundament allen Lebens, nämlich die Produktion des Lebens, also die Wirtschaft, zugutekommt. Dazu gehört der gemeinsame Markt, die gemeinsame Währung, der grenzenlose Schengen-Raum, die Transformation von nationalen Universitäten zum Erasmus, Raum. Wir haben zustande gebracht, supranationale Institutionen zu entwickeln, die wirklich arbeiten, ja, auch wenn sie da oder dort also behindert werden oder wenn es halbfertig in der Entwicklung ist und daher den Anschein macht, nicht wirklich gut zu funktionieren. Das stimmt ja auch, aber es gibt eine supranationale europäische Volksvertretung, es gibt die Europäische Kommission, die den Auftrag hat, europäisches Gemeinschaftsrecht zu entwickeln. Europäisches Gemeinschaftsrecht ist ein Muss, wenn wir uns wirklich als politische Union verstehen, weil da muss es einen Rechtszustand geben, der für alle gilt. Wir haben eine ganze Reihe von Errungenschaften, auf denen wir aufbauen sollten. Und wir sollten nicht hinter das zurückgehen und sagen, fangen wir nochmal von vorne an.
Ein Gemeinschaftsrecht, was bedeutet das für mich zum Beispiel? Wenn ich jetzt eine Verkehrsstrafe in Italien nicht bezahle, ist das dann, habe ich dann das Gleiche oder lässt sich das Gemeinschaftsrecht auf solche Sachen also umlegen?
Ich würde sagen, Verkehrsstrafen würden unter das Subsidiaritätsprinzip fallen, weiß ich nicht. Na, Gemeinschaftsrecht heißt, dass für alle ein gleicher Rechtszustand herrscht. Das ist ja auch das, was wir uns, solange es noch Nationalstaaten in voller Souveränität gab, von einem Nationalstaat erwartet haben. Ja, dass alle gleich sind vor dem Recht, dass das Recht die Grundfreiheiten jedes Bürgers schützt, dass man berufen kann, wenn dagegen verstoßen wird. Ja, das ist, was man nennt, ein gemeinsamer Rechtszustand. Und dazu gehören halt sehr viele grundsätzliche Dinge. Ja, also ich würde sagen, Verkehrsstrafe wäre mir jetzt nicht eingefallen, aber zum Beispiel gleicher Lohn für gleiche Arbeit oder Pressefreiheit oder unabhängige Justiz. Ja. Wir haben in Europa verschiedene Systeme in den Mitgliedstaaten von mehr oder weniger und zum Teil in manchen Staaten sogar ist schon weniger unabhängigen Gerichten. Ja. Denkt man an Ungarn, an Polen. Ja. Und das ist natürlich unerträglich. Und deswegen muss Gemeinschaftsrecht entwickelt werden. Wenn immer gesagt wird, zum Beispiel, es ist unvorstellbar, wenn man fordert, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Ich finde, das sollte was Selbstverständliches sein. Es kann nicht sein, dass man für dieselbe Arbeit mehr oder weniger Lohn bekommt, je nachdem, wo man in Europa zufällig auf die Welt kam. Ja? Dann sagen die Schlaumeier, ja, aber das geht ja nicht anders, weil die Lebenskosten sind in Rumänien zum Beispiel viel niedriger als bei uns. Warum sollen die dann genauso viel verdienen wie ein deutscher Facharbeiter? Nun sind aber die unterschiedlich hohen Lebenskosten Konsequenz und Folgen der Zeit vor dem Eintritt in die Europäische Union. Ja, es sollte die Aufgabe der Europäischen Union sein, das zu harmonisieren. Und zwar auch aus Gründen des Selbstschutzes der Union gegen das Spiel der multinationalen Konzerne. Weil solange es solche Unterschiede gibt und solange es auch kein harmonisiertes Steuerrecht zum Beispiel gibt, können Konzerne oder große Unternehmen die Staaten gegeneinander ausspielen. Das kann nicht im Sinn der Union und vor allem nicht im Sinn der europäischen Bürgerinnen und Bürger sein, dass ein Unternehmer sagt, ja, wenn ich da jetzt nicht sofort Steuernachlässe oder Befreiungen bekomme, gehe ich nach Polen. Ja? Weil dort ist die Arbeit billiger und bei der Steuer kommen sie mir auch noch entgegen. Ja? Das zerstört in dem einen EU-Mitgliedstaat Arbeitsplätze, ja, und betoniert ein die Ungerechtigkeit niedriger Löhne in einem anderen Mitgliedstaat. Das ist ja dann keine politische Union mehr, das ist ein Club von mehr oder weniger machtvollen Nationalstaaten und das war ja nicht die Idee der Europäischen Union. Und darüber hinaus ist es ja auch so, dass die Privilegien, die die Staaten, die gegeneinander ausgespielt werden, dann offerieren den Unternehmen im Kampf um den Standort, ja, dass das, was die weniger Steuern zahlen in dem einen Land oder im anderen, das fehlt, und das ist, das muss man sich immer begreiflich machen, dieser nationale Konkurrenzkampf im Glauben, damit der eigenen Nation zu dienen, wenn man wen herholt in den Standort, schadet aber der eigenen Nation, wenn wir schon in Nationen denken, weil das Geld, was die Netzsteuern zahlen zum Beispiel, fehlt dann im nationalen Budget. Und wo fehlt es dann? Bei den Pensionen, im Gesundheitssystem, im Bildungssystem und so weiter. Das heißt, es ist autodestruktiv. Und deswegen ist in meinen Augen das Argument, das ist halt so mit den verschiedenen hohen Lebensstandards, und der Steuerwettbewerb ist gut, weil er der Wettbewerb immer gut ist. Ja, das sind für mich keine haltbaren Argumente. Die Aufgabe war und bleibt und wird sein, einen gemeinsamen Rechtszustand in Europa herzustellen. Und das beantwortet zugleich auch die Frage nach der europäischen Identität. Es wird immer gesagt, wie kann man eine europäische Identität herstellen? Wann ist ein Europäer ein Bürger, der sagt, ich habe eine europäische Identität? Ich bin der Meinung, in einer Zeit, und das ist ja unbestreitbar heute, in der sich Identitäten immer mehr auseinander differenzieren, wo so klar ist, dass jeder Mensch einmal, egal ob man Nationen oder nicht an Nationen denkt, mehrere Identitäten hat und das auch anerkannt ist, ja, brauche ich über das auch gar nicht diskutieren. Es geht darum, dass man der europäischen Idee zustimmt. Und wenn man zustimmt einem gemeinsamen Rechtszustand, der mir die Sicherheit gibt, egal wo ich in Europa lebe und arbeite, meine demokratischen Rechte gewahrt zu haben, ja, die gleichen Chancen vorzufinden, denen entsprechend ich dann mein Glück suchen kann. Und ich stimme dem zu, dann habe ich europäische Identität, ja. Noch dazu, wo ja die nationale Identität, die dann immer ins Treffen geführt wird. Eine nationale Identität ist klar, ja, also man, jeder hat seine nationale Identität. Ich sage, das stimmt nicht, das ist eine Fiktion. Ja, das ist eine Fiktion. Seit wann hat ein Bayer und ein Preußer dieselbe Identität? Ja, die haben ja auch nur die gemeinsame Zustimmung zum Rechtszustand, zur Verfassung, zum demokratischen Grundrecht. Ja, aber man muss einem Bayern nicht erklären, dass er kein Preuß ist. Oder bayerische Identität. Ich habe auch eine regionale Identität. Ich sag lieber, statt nationaler Identität, sage ich einfach lieber Heimatgefühl. Ich kann verstehen, was Heimat ist. Ich weiß, was Heimat ist. Heimat ist auch ein Menschenrecht. Aber nationale Identität ist eine Fiktion. Und deswegen, auch deswegen, ist es notwendig, dass die Europäische Union in diesem Sinn funktioniert und dieses Angebot verwirklicht. Ja?
Warum nimmt man eigentlich nicht als Beispiel Großbritannien? die sind aus der EU ausgetreten. Man braucht nur in einen Supermarkt in London oder in Birmingham oder wo auch immer in Manchester gehen und du siehst, die Regale sind noch immer halb leer. Du kriegst nichts, nicht mehr, was du willst.
Ja, die Briten lernen das jetzt und werden wiederkommen. Sie werden wieder eintreten in 10, 15 Jahren, wenn die Lektion wirklich sitzt. Und es wird einen Vorteil haben. Wir dürfen ja eines nicht vergessen. Margaret Thatcher hat in einem unausgesetzten Streit mit den europäischen Institutionen, vor allem mit der Kommission, durchgesetzt, unter dauernder Androhung des Austritts. Sie hat durchgesetzt, dass England das Privileg der Opt-out-Möglichkeit bekommt. Das hat geheißen, England hat von der EU das Recht zugesprochen bekommen, Gemeinschaftsentscheidungen, die sie nicht wollen, nicht zu befolgen. Ich meine, da hört sich ja Union auch schon wieder auf. Ja. Aber man hat aufgrund der Wirtschaftskraft des Finanzmarkts London, der historischen Bedeutung von Großbritannien gesagt, ja, na, aber wir können uns das nicht leisten, dass England austritt. Es ging so weit, dass es ja sogar am Anfang umgekehrt war. Die Europäische Union hätte eigentlich ein Ausschlussverfahren gegen Großbritannien anstrengen müssen. Und zwar zu einem einfachen Grund. Nach dem Lissabon-Vertrag steht die Europäische Menschenrechtscharta im Verfassungsrang. Man kann nicht Mitglied der Europäischen Union sein, wenn man nicht die Europäische Menschenrechtscharta und den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof anerkennt. Und das haben wir natürlich alle machen müssen. Und England hat gesagt, nein, wir unterschreiben das nicht. Wir ratifizieren die Menschenrechte nicht. Jetzt könnte man fragen, erstens einmal, warum nicht? Da wiederum spielt das die Sonderrolle Englands herein. Die haben ja den Commonwealth. Im Commonwealth gibt es noch Sklavenarbeit, gibt es noch Kinderarbeit. Die haben keine Lust gehabt, deswegen vor den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof zu kommen. Das war nur ein Beispiel. Das andere Beispiel ist diese dubiose Twitter-Situation der britischen Krone als Souverän. Ja? Weil rein formal ist ja die Queen auch Staatsoberhaupt von Kanada. Ja? Und das würde bedeuten, wenn zum Beispiel die Europäische Union mit Guatemala einen Vertrag macht wegen Bananenimport auf den europäischen Markt, da ist ja immer in diesen Verträgen der EU, und da können wir ja stolz sein drauf, der Passus enthalten, es darf auf den Plantagen keine Kinderarbeit, keine Sklavenarbeit geben, minimale soziale Standards und so weiter. Es könnte England nie einen Vertrag unterschreiben mit einem Nicht-EU-Land. Ja? Oder auf einmal wird die Queen, oder wer Kanada besser gesagt, weil die Queen ist Staatsoberhaupt, im Hinblick auf Bananen Mitglied des europäischen Binnenmarkts. Das sind ja lauter verrückte Sachen. So, und jetzt haben wir gesagt, aber wenn Sie jetzt unterschreiben, den Lissabon-Vertrag, wenn Sie unterschreiben, die Menschenrechtscharta, dann ist einmal formal einmal eine Grundlage gelegt. Und die Engländer haben gesagt, das unterschreiben wir nicht. Es hätte die EU ein Ausschlussverfahren Englands machen müssen. Aber das haben sie nicht gemacht. Im Gegenteil, die Engländer haben gesagt, wenn ihr nicht wollt, dass wir gehen, gebt uns die Opt-out, das Opt-out-Privileg. Und das haben sie gehabt, haben das immer wieder ausgenutzt, haben bei fast nichts mitgemacht. Ich meine, da reden wir jetzt gar nicht, dass auf der falschen Straßenseite fahren und so weiter. Aber ich sage, jetzt, wo sie lernen, was es bedeutet, vom europäischen Binnenmarkt ausgeschlossen zu sein, werden sie in 10, 15 Jahren wiederkommen, aber dabei auf das Opt-out-Recht zu verzichten.
Aber jetzt kommen wir doch zu deiner Idee von einer Europäischen Union, die allen, die da wohnen, einen Pass geben sollte. Das war doch dann mal deine Idee, ja, Pass für alle.
Ja, ich war mal in einem Think Tank und wir sollten einen europäischen Think Tank in Brüssel und wir sollten Ideen entwickeln für die Weiterentwicklung der Europäischen Union. Und ich war, glaube ich, der Einzige in dem Think Tank, der kein Ökonom war und kein Jurist. Gut, die Ökonomen haben dauernd über ökonomische Fragen diskutiert, die mich gelangweilt haben, weil ich sie im Ansatz falsch fand, aber meine Kritik an der Prämisse von denen schon nicht akzeptiert wurde, weil ich ja kein Ökonom bin. Also muss man nicht ernst nehmen, aber ich habe zum Beispiel gesagt, ich kann nicht verstehen, dass der europäische Binnenmarkt, der ein gemeinsamer Wirtschaftsraum ist, dass auf diesem gemeinsamen Wirtschaftsraum nationalökonomisch bilanziert wird. Ja? Am Beispiel Griechenlands, das war damals gerade also der große Skandal, die griechischen Haushaltsschulden. 2% des Bruttosozialprodukts Europas, 2%, ja, von der Wirtschaftsleistung Europas haben die Schulden Griechenlands ausgemacht. Das ist überhaupt nichts. Ja? Mit der europäischen Brille verschwindet das Problem Griechenland sofort. Aber für ein Land mit ein paar Oliven und ein paar Liegestühlen am Strand und ein bisschen Tourismus ist es eine große Summe, ja klar. Aber die Aufgaben der Länder können ja verteilt werden. Sie müssen ja nicht erst am Peloponnes plötzlich Schwerindustrie aufbauen. Das ist alles sinnlos. Ja? Gut, die Ökonomen diskutieren das anders. Also die konservativen Ökonomen. Also war ich zuständig für schrullige Ideen. Und ich habe zum Beispiel vorgeschlagen, dass ab einem gewissen Stichtag alle Menschen, die in Europa zur Welt kommen, eine europäische Geburtsurkunde, damit einen europäischen Pass bekommen, in dem der Geburtsort eingetragen ist und Europa. Also keine nationale Identität mehr, keinen nationalen Pass, sondern gleich einen europäischen Pass. Und ich habe mir gedacht, erstens, das kostet nichts, aber es würde mit der Generation, die so aufwächst, die mit so einem Pass aufwächst, ja etwas machen. Davon bin ich überzeugt. Aber das hat die nicht interessiert. Ich war dann auch nicht lange, noch ein paar andere Ideen gehabt, egal. Die Art und Weise, wie in dem Think Tank diskutiert wurde, war nicht so, dass ich mir gedacht habe, es hat einen produktiven Sinn, da in diesem Think Tank zu sitzen. Anderes Beispiel war, ich habe vorgeschlagen, dass alle Europäer zum 18. Geburtstag ein Interrail-Ticket bekommen für 3 Monate, damit sie einmal, wenn sie mit der Schule fertig sind, bevor sie zu studieren beginnen, 3 Monate kreuz und quer gratis durch Europa fahren können. Länder, Kulturen, Mentalitäten, Sprachen, das alles kennenlernen, sie vielleicht sogar verlieben, ja, dann miteinander in Kontakt bleiben, ja, und so weiter. Das kostet ja auch nichts, weil die Züge fahren ja sowieso. Ich meine, vielleicht die Deutsche Bahn nicht immer, aber die Züge fahren und es kann doch jetzt keinen Unterschied machen, ob da jetzt ein paar 18-Jährige ist. Haben ja nicht alle Jugendlichen Europas am selben Tag einen 18. Geburtstag. Es kann doch keinen Unterschied machen, ob da ein paar 18-Jährige gratis mitfahren. Aber das würde was machen mit dieser Generation. Ja? Aber an diesen Beispielen sieht man, da wiederum haben die nationalen Eisenbahngesellschaften sich dagegen gewehrt. Das ist auch interessant. Die wollten das nicht. Die sagen, na, wenn wir da nicht so und so viele Millionen Vergütung aus dem EU-Budget bekommen, werden wir so einen Interrail-Pass nicht anerkennen und so weiter. Das heißt, es gibt so viel mentalen Widerstand gegen die eigentlich logische und notwendige Entwicklung zu einer europäischen wirklichen Gemeinschaft, dass sogar Kleinigkeiten einfach im Moment scheitern. Und da sind wir noch gar nicht bei den großen Fragen.
Du bist ja, eine Zeit lang hast du ja in Brüssel gelebt, ja. Aber wenn du diese Stimmung dort reflektierst, ist eigentlich, funktioniert Brüssel anders? Sind die Menschen dort pro-europäischer, um dieses blöde Wort zu verwenden?
Du weißt, im Alltag. Ja gut, Brüssel ist eine Stadt, die ist ein bisschen so wie der zweite Bezirk von Wien. Also wo einfach verschiedene Sprachen, Mentalitäten, Traditionen, Kulturen, Religionen vollkommen reibungslos zusammenleben. Ja? Die Stadt zeigt vor, dass das Ganze vollkommen ohne, weitgehend ohne Ressortiment möglich ist und dass es sowas wie ein solidarisches, urbanes Städtebürgertum geben kann. Ja. Ich mag deswegen Brüssel auch sehr gern. Ja. Und da reden wir jetzt noch gar nicht also auch davon, dass die natürlich wissen, welche ökonomischen und wirtschaftlichen Vorteile sie haben, dadurch, dass Brüssel der Sitz vieler europäischer Institutionen ist. Ja. Ich wünsche mir, dass Kleingeister, die irgendwie so eine Vorstellung haben von autochthonem Volk und nationaler Identität, die immer auch anderes ausschließt und so weiter. Ich würde denen, sogar freiheitlich, würde ich ein Stipendium geben für 6 Monate Brüssel, damit er begreift, wie die Welt wirklich ist.
Wenn das was ändern wird, wäre das doch einen Versuch
wert. Er müsste schon ein Volltrottel sein, wenn das nichts mit ihm machen würde. Mit dem klassischen Freiheitlichen von nebenan.
Na gut, das kann man jetzt einmal so im Raum stehen lassen. Ich möchte auf deinen glänzenden Roman Die Erweiterung, den zweiten Teil deiner Trilogie nach der Hauptstadt, zurückkommen. Da gibst du dieses Beispiel, Albanien, das nicht in der EU ist, unternimmt alles, um in die EU zu kommen. Das krasse Gegenbeispiel Polen, die sind drinnen, die unternehmen alles, um irgendwie, also die Leute sind euphorisch, auszutreten.
Ja, die wollen wir nicht austreten, aber sie wollen größtmögliche Souveränität in ihren Vorstellungen von autoritärer Politik innerhalb der Europäischen Union. Ja? Also bei der Richterbesetzung, bei der Sozialpolitik und so weiter. Das Interessante ist, dass Albanien als Vorleistung für einen Beitritt bereits jetzt das europäische Recht implementiert hat. Also die Albaner leben schon nach europäischem Recht. Die Polen aber sind Mitglied und brechen europäisches Recht. Ja, also das ist schon interessant. Und was mir fasziniert hat und auch immer mehr, als ich nachgefragt habe nach den Gründen, war, dass in Albanien es die höchste Zustimmungsrate gibt in Umfragen zur EU und zur Notwendigkeit der EU und zur Idee der EU. Also viel, viel höher als in allen europäischen Mitgliedstaaten. Relativ niedrig ist ja bekanntlich in Österreich. Ja. Ich glaube, das ist jetzt bei irgendwas Mitte 55%. In Albanien ist es annähernd 90%. Und wenn man mit Menschen redet, warum, was erwartet ihr euch? Ja. Dann sind es eine ganze Reihe von Antworten, die wirklich sehr interessant sind. Erstens aber mehr Lebenschancen, Rechtssicherheit, ja, weniger Korruption oder überhaupt Ende der Korruption. Ja, den Zugang zu den Möglichkeiten, die man als europäischer Bürger hat, zum Beispiel auf anderen Universitäten studieren zu können oder die Arbeits- und Niederlassungsfreiheit und einfach der Markt. Ja? Und das sind keine schlechten Gründe. Ja? Und gleichzeitig ist Albanien ein Land mit einer ziemlich interessanten, historisch gewachsenen Kultur, mit Traditionen. Es ist ein säkulares muslimisches Land, das ist auch interessant. Wenn man auf den Straßen Tiranas eine Frau mit Kopftuch sieht, dann ist sie eine Christin, die sich an Mutter Teresa orientiert. Ja. Und gleichzeitig ist Albanien ein wahnsinnig optimistisches Land. Die schauen in die Zukunft. Ich denke mal, so eine Optimismusinjektion würde der EU ganz gut tun. Ich befürworte den beiden Albaniens und der Nordmazedoniens und Montenegros natürlich, abgesehen davon, dass ich daran erinnern möchte, dass der Balkan ja in Europa historisch und traditionell immer ein Krisengebiet war. Man hat immer gesagt, das Pulverfass. Ja? Und wenn dieses Krisengebiet irgendwie dann wirklich nachhaltig befriedet werden kann, dann glaube ich nur durch die Integration des Balkans in das Friedensprojekt Europa.
Warum betreibt man diese Erweiterung nicht in diese Richtung? Warum, ich meine, jetzt gibt es die Diskussionen, Ukraine rein in die EU oder nicht? Soll man die forcieren, den Beitritt der Ukraine?
Das war ein symbolisches Zeichen der Unterstützung der Ukraine gegen den russischen Aggressor. Ich fand es ein blödes Symbol. Ich finde, wenn ein Land überfallen wird, nur dazu in Europa, ja, von einem Aggressor, das muss man diesem Land zu Hilfe kommen, jede erdenkliche Hilfe geben und jede erdenkliche Unterstützung, das ist überhaupt keine Frage. Aber gleich versprechen und nachher wird es EU-Mitglied, beschleunigt, ja, nachdem Länder wie Albanien, über das wir gerade gesprochen haben, seit 18 Jahren darauf wartet und enorme Vorleistungen erbracht hat. Das finde ich sehr, sehr bedenklich. Auch und nicht zuletzt deshalb, weil kein Mensch weiß und wissen kann, was für ein Land nach dem Krieg Ukraine heißen wird. Wir wissen nicht, welches Territorium die haben wird, welche politischen Grenzen. Wir wissen nichts von dem System, von dem politischen System, das dann entwickelt wird im Wiederaufbau der Ukraine. Im Moment gibt es ja kein System außer Kriegsrecht. Ja, es gibt auch keine Wahlen, klarerweise, und man wählt nicht mitten im Krieg. Aber wie das System dann sein wird, weiß niemand. Ja. Und man kann ja nicht einem Phantom versprechen, Mitglied der EU zu werden. Noch dazu, wo man eines aber ganz deutlich sieht, durch den heldenhaften Widerstand der Ukraine gegen Russland werden jetzt Heldengeschichten geschrieben, die zu einem starken Nationalismus führen. Das wären dann sozusagen die Nationalnarrative der heldenhaften Ukraine und so weiter. Vorher war die Ukraine einfach die Baustelle eines Staats. Ein Staat in Konstruktion, ja, mit wahnsinnig viel Korruption und Oligarchen und so weiter. Jetzt ist eine entstehende radikale Nation. Das will ich schon gar nicht haben in der EU. Das sollte einmal abkühlen, meiner Meinung nach. Man sollte mal abwarten, wie überhaupt dann dieses Land sein wird. Aber man wird ihnen helfen gegen den Aggressor und man wird ihnen helfen beim Wiederaufbau. Das sollte eigentlich außer Frage stehen.
Wir haben in den Anfang Juni die EU-Wahl vor uns. Ist das, du gehst wählen, nehme ich an?
Ja.
Aber die Wahl, wie sie durchgeführt ist, hat für mich mit Europa wenig zu tun. Weil ich meine, für mich wäre eine EU-Wahl eine gemeinsame Liste von Politikerinnen und Politikern, die ins EU-Parlament gehen und die kann ich wählen. Egal, ob der jetzt aus Italien oder aus Deutschland oder Frankreich oder Österreich.
Ja,
kommt.
Wie ein europäisches Wahlrecht ausschaut. Es gibt viele Modelle und Möglichkeiten. Aber eines ist richtig, es ist ein Widerspruch in sich, dass wir ins Parlament, das ja eine supranationale Institution ist, eine gesamte europäische Volksvertretung, nur nationale Listen wählen dürfen. Das ist einmal schon grundsätzlich unsinnig. Aber weil es so ist, versprechen natürlich alle Kandidaten, irgendwelche nationalen Interessen zu vertreten. Was noch unsinniger ist, schauen wir uns einmal Österreich an. Was sind die nationalen österreichischen Interessen im Europäischen Parlament? Sagen wir haben 7 österreichische Abgeordnete. Die sind noch von 3 verschiedenen Parteien mit 3 verschiedenen Parteiprogrammen. Und da gibt es 770 insgesamt ungefähr europäische Parlamentarier. Was machen? Es ist so unsinnig, ja, schon im Ansatz. Man sollte nur Kandidaten wählen, auch wenn wir es nur auf nationalen Listen machen können, die sagen, die den Unsinn nicht sagen, ich bin eine starke Stimme Österreichs in Brüssel, sondern die eine Vorstellung davon haben, welchen Beitrag sie leisten können, auch mit ihrer Fraktion und mit ihrer Parteienfamilie, für die Weiterentwicklung der Europäischen Union, für die Weiterentwicklung der Harmonisierung, Gemeinschaft der Europäischen Union. Also man sollte Menschen wählen, die sich ausweisen als Europapolitiker, wenn sie schon in eine europäische Institution kommen, und nicht als Vertreter von irgendeiner nationalen Idee oder von irgendwelchen nationalen Interessen, die niemand erklären kann, worin die bestehen.
Ich meine, wie kann ich als Einzelne, wie können wir als Einzelpersonen hier in Österreich oder überhaupt in Einfluss nehmen auf die EU? Ich meine, ist es möglich?
Ja, indem man Menschen wählt, die auch wirklich was europapolitisch bewegen wollen. Das hat ja erst über einige Zeit ja doch schon einige Erfolge gehabt. Das Europäische Parlament kämpft ja darum, wichtiger zu werden und alle parlamentarischen Rechte zu bekommen, und also inklusive vom Initiativrecht und so weiter. Es ging ja nur Schritt um Schritt, ja, dass wir eine europäische Volksvertretung heute haben, ein Parlament, das schon auch was zu sagen hat, ist ein Riesenfortschritt im Vergleich dazu, dass es früher nur nationale Parlamente gegeben hat. Auch in der Europäischen Gemeinschaft. Ja. Das ist wirklich ein großer Fortschritt. Die Blockade besteht eben darin, dass man noch immer die Nationalstaaten sich nicht ganz ihre Souveränität rauben lassen wollen. Ja. Dass sie insistieren darauf, dass eben das nationale Parlament wichtiger ist oder dem Anschein nach wichtiger, oder dass letztendlich doch die nationalen Staats- und Regierungschefs entscheiden sollen und nicht das Parlament. Eine Mehrheitsentscheidung im Europäischen Parlament führt noch nicht zur Gesetzeskraft, das wissen wir ja alles. Also es ist eben dieser für geschichtliche Prozesse typische Weg, ja, also kleine Schritte, die man als Fortschritt bezeichnen kann, große Widerstände, die überwunden werden müssen. Aber in dem Ganzen ist Dynamik. Aber wie gesagt, wenn es schon so ist, dann kann man sich schon anschauen, wer kandidiert mit dem Versprechen, von innen das Europäische Parlament zu obstruieren oder nach Möglichkeit zu zerstören. Da haben wir die Namen. Wer kandidiert mit dieser Fiktion, es geht darum, Österreich in dem Parlament zu vertreten und nicht die Gemeinschaftsidee? Wobei ich jetzt ehrlich gesagt nicht einmal weiß, ob, da kennen wir auch die Namen, ob die das wirklich glauben oder Zyniker sind. Und dann kann man schauen, wer vertritt auch wirklich die Idee, es geht um Gemeinschaftspolitik, und es macht einen Unterschied, ob im Hinblick auf ein europäisches Problem diese Lösung oder eine andere eine Mehrheit bekommt. Und da will ich sozusagen dann als Kandidat, wenn ich ins Europäische Parlament gehe, nach bestem Wissen und Gewissen für die vernünftigere Lösung stimmen. Ja? Und nicht, weil das im österreichischen Interesse ist. Es ist im Interesse der europäischen Bürger.
Wäre ein europäisches Volksbegehren möglich, dass sich da überall Leute zusammenfinden? Oder ist, ich meine, ich spinne jetzt weiter die Idee von einem idealen Europa, ja? Dass man sagt, okay, ja, wir wollen ein Volksbegehren.
Ein ideales Europa ist nicht ein Europa mit mehr plebiszitär demokratischen Rechten. Also es gibt die Möglichkeit, in Europa Volksbegehren durchzuführen. Es gibt ein europäisches Gesetz, das besagt, wann es wie behandelt werden muss, je nachdem, in wie vielen Ländern oder welcher Prozentsatz der Gesamtbevölkerung und so weiter. Ja, das kann man alles diskutieren. Aber ich bin der Meinung, wir sollten damit grundsätzlich diskutieren, wie eine nachnationale Demokratie ausschauen kann, beziehungsweise wir sind ja überhaupt jetzt erst auf dem Punkt, dass man argumentieren muss und überzeugen muss, dass eine nachnationale Demokratie der logische nächste Entwicklungsschritt ist. Und wie die dann im Detail verfasst wird, wie viele Menschen notwendig sind für Volksbegehren, das sind ja dann nachgereihte Fragen. Jetzt einmal ist es wichtig zu erklären, wir brauchen und wir müssen unsere Konzentration noch darauf richten, wir brauchen eine nachnationale Demokratie, wir brauchen etwas, das vollkommen neu ist in der Geschichte. Und warum? Warum? Weil wir in einem demokratischen Europa leben wollen. Und ein demokratisches Europa, das aus 27 Demokratien besteht, die vollkommen unterschied, 27 vollkommen unterschiedliche Systeme, ergibt keine gemeinsame europäische Demokratie. Wenn wir hätten die Wahlarithmetik von Ungarn, hätten wir andere Regierung. Umgekehrt auch. Wenn wir hätten das französische Wahlrecht, ja, hätten wir eine ganz andere Regierung. Wenn die Franzosen unser Wahlrecht hätten, hätten schon längst Marine Le Pen als Präsidentin. Was ist jetzt Demokratie? Die Antwort ist jetzt nicht, oder kann nicht sein, oder braucht nicht sein, und muss nicht sein. Am ehesten ist nur die französische. Nein, doch die deutsche Demokratie, wieder mit zwei Stimmen, das ist ja doch Demokratie. Nein, wer denkt, die andere Demokratie, doch mit mehr plebiszitäre Rechte. Nein, Demokratie in Zukunft ist, was wir entwickeln als gemeinsame europäische Demokratie. Ich nenne das nachnationale Demokratie, weil wir haben jetzt nur nationale Demokratien, die ja unterschiedlich eben, die unheimlich unterschiedlich untereinander sind. Wenn wir das einmal begreiflich gemacht haben, dass es darum geht, wenn wir in einem demokratischen Europa leben wollen, wenn wir diese Idee einmal durchgesetzt haben, wie machen wir aus dem höchst widersprüchlichen, sich zum Teil selbst immer wieder blockierenden Europa, das schon einige große Leistungen vollbracht hat, ist ein wirklich demokratisches Europa, dann können wir das diskutieren und schauen, was bei so einer Diskussion, also mit offenem Ausgang am Ende rauskommt, was für ein System. Es wird was Neues sein. Es wird was Neues sein. Und deswegen diskutiere ich nicht erst über die Anzahl der notwendigen Menschen für Plebiszit in Europa. Es wird was Neues sein. Und das ist das Spannende. Das ist das absolut Spannende. Europäer sollten beglückt sein, in einer Zeit zu leben, in der etwas historisch vollkommen Neues entsteht. Und zwar zu ihrem eigenen Wohl. Ja? Und das muss man jetzt argumentieren. Das kann man vorführen, die Notwendigkeit kann man vorführen. Man kann die europäische Grundidee von den Gründervätern erklären und verteidigen. Man kann die Erfolge, die wir hatten, vorführen. Und man kann die inneren Blockaden, die inneren Widersprüche, die unproduktiven inneren Widersprüche kritisieren. Die muss man kritisieren und man kann sie auch vorführen. Und da kann man sagen, so, diese Widersprüche müssen wir jetzt irgendwie überwinden. Und wir müssen zu dem Punkt kommen, dass wir ein System entwickeln, in dem solche sinnlosen Widersprüche gar nicht mehr möglich sind und in dem wirklich ein Selbstbewusstsein der europäischen Bürgerinnen und Bürger als demokratische, also als Citoyens einer Demokratie möglich wird.